Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
Don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
Donald Trump ist wieder da. Wir sind auch da. Mein Name ist Robert Reichler und bei mir sind Siobhan Gates. Hallo Siobhan.
Hallo.
Und Martin Staudinger.
Hallo. Und das ist der Profil Super Tuesday zur bevorstehenden US-Wahl. Jetzt nur noch 4 Wochen vor der Wahl.
Und wir haben einige Themen, natürlich die Covid-19-Erkrankung von Donald Trump. Wir wollen über die bisherigen Oktober-Surprises sprechen und was ihre Auswirkungen waren, über die Umfragen, über den Bundesstaat Pennsylvania, warum werden wir dann noch erklären, und einen kleinen Ausblick auch wagen auf die Debatte, die als nächstes kommt, nämlich die Debatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris. Aber wir beginnen jetzt mal mit Donald Trump und seiner Erkrankung bzw. wieder Genesung. Wo stehen wir da? Siobhan, du hast dir das angesehen.
Wir stehen jetzt da, dass er wieder ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, nach einigen Tagen in einem Militärspital und einem großen Eiertanz um die Frage, wie es ihm eigentlich gesundheitlich geht.
Wissen wir, wie es ihm geht?
Wir wissen, er kann sprechen, er geht, aber er schaut ein bisschen krank aus.
Das klingt ein bisschen nach deinem kleinen Sohn.
Es scheint ihm gut genug zu gehen, um aufzutreten und zu sagen, hallo, mir geht's gut genug und das ist alles nicht so schlimm und schaut's her, wie ich gesagt habe, Covid ist nicht die schlimmste Sache der Welt. Aber es war schon ein bisschen ein Eiertanz, es gab viele Widersprüche in den letzten Tagen. Es wollte der Arzt, der Leibarzt, wenn man das so nennen kann, vom Trump, der wollte auch überhaupt nicht sagen, der Sean Conley, ob der Trump künstlichen Sauerstoff erhalten hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Das ist wirklich total peinlich, wie er da um diese Frage rumgeht. Sie sagen irgendwie, die Journalisten fragen, am Freitag war das, erhält Trump künstlichen Sauerstoff? Und er sagt, heute früh erhält er keinen künstlichen Sauerstoff. Und dann so, naja, aber davor, heute früh nicht. Und das geht wirklich 5 Minuten so. Und er sagt immer wieder dasselbe. Ja, und es ist ganz, ganz furchtbar zum Zuhören. Also er sprach irgendwie von, er hat Fieber, dann hat er irgendwie am Samstag wieder gemeint, es geht dem Trump sehr gut und 5 Minuten später hat der Stabschef dem total widersprochen und hat irgendwie im Hintergrund nach diesem, alles ist so super und Trump geht so gut, hat der Stabschef sich irgendwie im Hintergrund an die Journalisten gewandt und gesagt, ja, er möchte jetzt da off the records zu ihnen, mit ihnen reden. Und das stimmt eigentlich nicht. Eigentlich geht es ihm überhaupt nicht gut und ist alles very concerning und so. Nur blöderweise, da hat halt einer noch mitgefilmt live, ne? Also das war, oder live übertragen. Also der hat die Kamera nicht ausgemacht. Und das hat sehr viele Leute, glaube ich, sehr gewundert, ne? Warum wird das so ein Ding gemacht? Und man wusste wirklich nicht, wie geht's ihm jetzt. Deswegen wahrscheinlich auch der Auftritt dann im SUV, im Gepanzerten mit den Secret Service Leuten, wo Trump sich ja am Sonntag ums Krankenhaus führen hat lassen, um seinen Fans zu winken. Und dann jetzt das Comeback am Montag.
Ja, und die Medikamente, die man bis jetzt kennt, oder die Behandlungsmethoden, die man bis jetzt kennt, deuten ja darauf hin, dass es ihm jetzt eher schlechter gegangen ist, als zugegeben wurde. Mhm. Er hat ja Cortison bekommen, also ganz starke Entzündungshemmer. Und soweit man von außen abschätzen kann, würden die bei einem milderen Verlauf sogar schaden dem Patienten. Mhm. Das heißt, wenn die Ärzte verantwortungsvoll waren, was sie mutmaßlich waren, dann werden sie die nur eingesetzt haben, wenn er tatsächlich schlechter beisammen war, als man glaubt. Wobei in der New York Times eine ganz interessante Geschichte war, wie das so ist, wenn der Patient der Boss ist. Ne? Der Leibarzt ist ja Militärarzt und Trump ist der Oberbefehlshaber. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen einem Untergebenen und gerade einem Patienten wie dem Donald Trump, einem ganz extremen Alpha-Tier, das kann ich mir eigentlich nicht ganz spannungsfrei vorstellen.
Da treten wir als Gebietskrankenkasse Versicherte etwas bescheidener auf, wahrscheinlich gegenüber dem Arzt. Aber interessant ist natürlich, wie Donald Trump so etwas verarbeitet, auch medial. Wir erinnern uns, Trump ist ja nicht der erste Regierungsstaatschef, der erkrankt ist. Boris Johnson, britischer Premier, war krank, sogar um einiges mit einem schwereren Verlauf. Und Johnson hat die Gelegenheit, wenn man das so nennen möchte, dann anschließend genutzt, um auch ein bisschen bescheidener und vorsichtiger aufzutreten. Er hat sich damals nur bedankt beim Personal und er hat gesagt, das war eine schwere Zeit und es hätte so oder so ausgehen können, hat er damals auch gesagt. Trump hingegen, wir haben das eingangs gehört, tritt auf die Bühne und sagt, don't let it dominate you, also lasst euch nicht beherrschen von dieser Krankheit, don't be afraid of it, fürchtet euch nicht davor. Was natürlich auch jetzt schon kritisiert wird, denn eigentlich will man ja, dass die Bevölkerung sehr wohl sich davor fürchtet, sich zu infizieren und alles tut, damit das nicht passiert. Und jetzt einfach zu sagen, angesichts von 210.000 Toten, fürchtet euch nicht, ist für einen Staatschef eigentlich eine verrückte Sache. Aber so ist Donald Trump und er hat natürlich, da muss man wahrscheinlich ein bisschen Nachsicht üben, er hat im Moment den 3. November vor Augen, den Wahltermin, und dem ist alles untergeordnet. Er will jetzt das irgendwie ins Positive kehren. Er hat gesagt, ich bin ein Leader, bei derselben Gelegenheit, also bei der ersten Rede, als er aus dem Krankenhaus draußen war, ich bin ein Leader und keiner, der ein Leader ist, hätte nicht getan, was ich getan habe. So als hätte er sich gewissermaßen an die Covid-Front begeben, sich infiziert und wäre jetzt stark wieder herausgekommen, als wäre er vom Krieg heimgekehrt.
Wohl Achtung, da möchte ich schon dazu sagen, ne? Also auch mit dem, weil du gesagt hast, Johnson hat einen schwereren Verlauf und er kehrt jetzt zurück. Ich glaube, die crucial days, wie sie immer sagen, ne? Also die Tage, wo sich entscheidet, wie die Krankheit tatsächlich verlaufen wird, die stehen noch bevor. Es ist doch meistens so, dass die erste Woche irgendwie oft sehr mild ist und die schweren Verläufe kommen erst später. Das heißt, ich glaube, wir müssen noch abwarten bis zum Wochenende, um zu sehen, wie es ihm gehen wird. Es kann schon sein, also dass er jetzt zurück im Weißen Haus ist, heißt jetzt nicht, dass er jetzt einen milden Verlauf haben wird und dass das automatisch, dass es ihm wieder besser gehen wird. Ne?
Abwarten muss man auf jeden Fall. Der Unterschied zu Johnson ist, dass zwischen der Erkrankung von Johnson und der Erkrankung von Trump jetzt eigentlich 5 oder 6 Monate zusätzliche medizinische Erfahrung liegen. Das heißt, als Johnson auf der Intensivstation lag, da ist man noch davon ausgegangen, dass Corona eine Lungenkrankheit ist. Jetzt weiß man es viel besser, Gefäßentzündungserkrankung, es wird anders behandelt. Man kennt den Verlauf, man weiß, worauf man achten muss. Klar, die kritischen Tage kommen, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich, es sind medizinische Fortschritte gemacht worden, die Trump wahrscheinlich eine bessere Chance geben, als Boris Johnson damals hatte.
Mhm. Okay, was schließen wir aus all dem? Wir hatten in den vergangenen 2 Wochen den Tod der Supreme Court-Richterin Ruth Bader Ginsburg, auf den Trump damit reagiert hat, dass er sofort eine Nachfolgerin ernannt hat, die jetzt natürlich noch den Prozess im Senat durchlaufen soll. Aber das war schon mal eine Disruption, wenn man so will, des Wahlkampfes, ein Moment, der die öffentliche Meinung sehr gespalten hat. Wir hatten die Debatte. Wir erinnern uns, wie die verlaufen ist. Das war eine Schlacht. Trump hat sich so daneben benommen, wie er das immer tut. Biden war unwesentlich höflicher. Und jetzt die Covid-19-Erkrankung von Donald Trump. Und das Interessante daran ist, in den Umfragen hat sich all das so gut wie nicht niedergeschlagen. Biden liegt in den Umfragen konstant vorne. Und zwar konstant mit einem Abstand, der für ihn einigermaßen beruhigend sein kann. Und er liegt vor allem auch in den wesentlichen Staaten, in den Swing States, so gut, dass man eigentlich nur annehmen kann, er wird die Wahl gewinnen, wenn nicht noch etwas besonders Aufregendes auftaucht, was Trump nützen kann. Und langsam gehen uns wahrscheinlich die Ideen aus, was das sein könnte.
Ja, es haben sich die ideologischen Lager jetzt schon so verfestigt, dass keine maßgeblichen Wählerbewegungen jetzt mehr stattfinden. Und Trump hat natürlich seinen Fans und seinen Gegnern in den letzten 4 Jahren, 3,5 Jahren so viel anschauen lassen, dass die Latte so hoch liegt, da aus dem eigenen Schützengraben sozusagen, dem ideologischen rauszukommen, dass das durch diese Oktober-Surprises, die wir jetzt gesehen haben, die waren einfach nicht von Belang.
Und jetzt komme ich auf den Bundesstaat Pennsylvania. Pass pro toto für die Umfragen. Pennsylvania hat 20 Wahlmänner, also nicht unwichtig, hat demokratisch gewählt, konstant seit Clinton, seit 92. Und Donald Trump hat das 2016 umgedreht. Donald Trump hat Pennsylvania gewonnen. Und jetzt sagt man, zum Beispiel die sehr interessante Analyseseite 538 in den USA hat das ausgerechnet auf den Prozentpunkt genau. Die sagen, wenn Trump Pennsylvania gewinnt, dann hat er eine 84% Chance, die Wahl zu gewinnen. Umgekehrt, wenn Biden Pennsylvania gewinnt, hat er eine 96% Chance, die Wahl zu gewinnen. Und wie sieht es aus im Moment? Im Moment liegt Biden konstant zwischen 5 und 9 Prozentpunkten vor Trump. Das heißt, all diese Überraschungen, all diese Wendungen, all diese Konflikte haben daran bisher nichts ändern können. Das sind, wie gesagt, Umfragen. Umfragen können falsch sein, Umfragen können sich ändern. Aber als wesentliches Indiz, das wir nun mal haben und verwenden für den möglichen Ausgang der Wahl, sieht so aus, als wäre es für Trump sehr schwierig.
Und es sieht jetzt auch so aus, als hätten die letzten Dinge, die passiert sind, ihm nicht, überhaupt nicht geholfen. Also sowohl die Erkrankung als auch die Debatte mit Biden. Welche Debatten kommen denn jetzt als nächstes?
Die nächste Debatte ist die Debatte der beiden Vizepräsidentschaftskandidaten Mike Pence und Kamala Harris. Die wird, das vermutet man zumindest, etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen als üblich. Üblicherweise ist die Aufmerksamkeit in etwa die Hälfte, was die Zuschauerzahlen anlangt. Das war mal anders, als Sarah Palin als Vize von John McCain kandidiert hat. John McCain war auch recht alt, war schon über 70. Und man hat gesagt, Sarah Palin ist dann gewissermaßen steht schon vor der Tür und war auch eine sehr schillernde, sehr umstrittene Kandidatin. Mhm. Jetzt ist es so, dass Kamala Harris, die Vizepräsidentschaftskandidatin eines Kandidaten, nämlich von Joe Biden, ist, der im November noch 78 wird und jetzt rein statistisch, was die Lebenserwartung betrifft, es gut möglich ist, dass er diese 4 Jahre nicht bis zum Ende durchdient. Und dann wäre Kamala Harris die Präsidentin. Sie polarisiert sehr, auch das ein Grund, warum mehr Leute wahrscheinlich zusehen werden. Sie polarisiert natürlich auch, weil sie als People of Color Angehörige, also sie ist jamaikanisch, amerikanisch, allein schon wegen ihrer Hautfarbe, Rassisten auf den Plan ruft, die sagen, so kriegen wir plötzlich durch die Hintertür eine afroamerikanische oder jamaikanisch-amerikanische Präsidentin und das wollen wir nicht etc. Also das wird mehr Aufmerksamkeit bekommen. Andererseits, ob das jetzt wirklich durchschlägt auf die Umfragen, was Trump, Biden oder was das die beiden Tickets betrifft, kann man nicht sagen. Kamala Harris ist auch Debatten erprobt von den Primaries, Mike Pence ebenso. Ich weiß nicht, ob es wirklich zu sehr großen Überraschungen kommen wird.
Aber das ist auf jeden Fall, die Debatte findet statt von Mittwoch auf Donnerstag.
In der Nacht, ja? Von Mittwoch auf Donnerstag. Und als nächstes wäre dann die nächste Debatte Biden-Trump. Die wäre am 15. Oktober angesetzt.
Aber kann er da überhaupt teilnehmen, wenn er jetzt, kann er überhaupt Wahlkampfauftritte absolvieren?
Wahlkampfauftritte sollte er jetzt natürlich nicht absolvieren. Ob die Debatte dann möglich sein wird,
könnte sich ausgehen, ne?
Weiß ich nicht. Mhm. Aber Trump hat jedenfalls öffentlich bereits gesagt, er will diese Debatte.
Mhm. Warten wir mal ab, wie der Krankheitsverlauf weitergeht.
Und wenn Sie sich jetzt wundern, warum man überhaupt Donald Trump wählt oder ein zweites Mal wählt, dürfen wir noch kurz hinweisen auf die aktuelle Profil-Cover-Geschichte. Da findet sich einerseits so eine Art Bilanz des Schreckens der letzten 4 Jahre und dann finden sich aber auch Interviews mit US-Amerikanerinnen und Amerikanern, die 2016 Donald Trump gewählt haben und jetzt wieder wählen werden. Und das ergibt ein ganz interessantes Bild. Es sind natürlich sehr, sehr viele der Trump-Wähler in Amerika, sind rechts, sind Verschwörungstheoretiker, sind irgendwie so vom nahen Saum der Gesellschaft. Aber sehr, sehr viele sind auch ganz normale Leute, die sich irgendetwas erhoffen von Donald Trump und die auch teilweise Trump trotz Trump wählen. Also die nehmen es hin, wie bizarr sein Verhalten ist und was er so alles macht, weil sie ihre Werte von ihm vertreten fühlen. Das mag seltsam klingen in den Ohren eines Mitteleuropäers, aber es ist so. Im aktuellen Profil, eben in der gedruckten Ausgabe, diese Woche zu lesen.
Danke für den Hinweis, Martin. Und wir warten bange, wie es weitergehen wird, wünschen beiden Kandidaten natürlich alles Gute, weil auch diese Frage mehrmals aufgekommen ist auf Twitter und so. Selbstverständlich hofft jeder von uns, dass die Leute gesund sind. Das gehört eigentlich auch zur Demokratie, dass man jetzt nicht hofft, dass ein Kandidat einfach ausfällt, krankheitsbedingt, sondern die Demokratie besteht darin, dass das in dem Fall amerikanische Volk die Möglichkeit haben soll, zwischen zwei Varianten, zwischen zwei Personen, zwischen zwei Tickets zu wählen. Und diese Möglichkeit sollen die haben. Wir wünschen allen sowieso alles Gute. Ihnen natürlich auch und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Danke.